So kam halt dieses junge Mädchen, damals knapp 17 Jahre, zu uns in die Sprechstunde. Und man sah gleich, dass das eine aufgeweckte junge Frau vor uns saß, die körperlich, ja, man muss es fast sagen, am Ende war. Also sie hatte bei einer Körpergröße von 1,45 Meter damals ein Gewicht von 140 Kilo, damit einen deutlich erhöhten Body-Mass-Index von knapp über 60. Das ist eine Dimension, die man in diesem Alter selten erlebt. Warum kann die nicht einfach ein bisschen weniger essen und ein bisschen mehr Sport treiben? Wenn das die generelle Meinung zu diesem Krankheitsbild Adipositas ist, dann kriegt man keine Hilfe.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Johannes Sander, Facharzt für Viszeralchirurgie und Chefarzt der Adipositas-Klinik in der Schönklinik in Hamburg-Eilbeck. Als Kind wollte er eine Zeit lang Konditor oder Koch werden. Doch als Teenager änderte er seine Meinung und verfolgte den festen Plan, Chirurg zu werden. Die erste Stelle seiner Ausbildung verbrachte er in einer allgemeinchirurgischen Abteilung. Die leitende Oberärztin beschäftigte sich mit dem Thema Adipositas-Chirurgie. So wuchs sein Interesse für dieses Spezialgebiet. 2012 begann er in der Adipositas-Chirurgie-Abteilung der Schönklinik in Hamburg zu arbeiten. Das war die erste Abteilung dieser Art in ganz Deutschland. Wir sprechen heute über eine junge Patientin, die unter sehr starkem Übergewicht leidet und dadurch im Alltag extrem eingeschränkt ist.
Alle Patienten, die letztendlich in unserer Abteilung operiert werden, müssen ja im Vorfeld ein gewisses Programm durchlaufen. Und der erste Kontakt ist die bei uns sogenannte Erstvorstellung. Wir checken im Vorfeld ab, ob da Menschen zu uns kommen, die potenziell leitliniengerecht eine Operation bekommen können. Das ist zum Beispiel an den Body Mass Index geknüpft oder an Vorerkrankungen. Und wenn das der Fall ist, dann werden diese Patienten eingeladen und bekommen einen Sprechstundentermin. Das ist so das typische Setting. In diesem speziellen Fall waren wir etwas vorsichtiger, weil sich zum ersten Mal tatsächlich eine Patientin an uns gewandt hat, die noch keine 18 Jahre alt war. Und das war für uns relativ untypisch, weil wir in der Erwachsenenchirurgie eigentlich nur mit erwachsenen Menschen zu tun haben. Und so kam halt dieses junge Mädchen, damals knapp 17 Jahre, zu uns in die Sprechstunde. Und man sah gleich, dass das eine aufgeweckte junge Frau vor uns saß, die körperlich, ja, man muss es fast sagen, am Ende war. Sie war mobil am Rollator, konnte also freihändig nicht gehen mit 17 Jahren. Also sie hatte bei einer Körpergröße von 1,45 Meter damals ein Gewicht von 140 Kilo, damit einen deutlich erhöhten Body-Mass-Index von knapp über 60. Das ist eine Dimension, die man in diesem Alter selten erlebt. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass diese junge Frau unter dem Gewicht und natürlich auch unter der Tatsache, dass sie am Rollator mobil war, extrem gelitten hat. Sie hat keinen Ausbildungsplatz gefunden, das Sozialleben war kaum vorhanden. Das ist natürlich auch geprägt von sozialen Ängsten. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass man sich so nicht unbedingt vor die Tür traut.
Sagen Sie doch gerne ein, zwei Sätze zum Body Mass Index. Das haben viele von den Hörerinnen und Hörern sicher schon gehört, wissen vielleicht ihren eigenen, aber so eine richtige Vorstellung, in welcher Größenordnung jetzt die junge Dame zu Ihnen kam, man kann es sich bildlich vorstellen, aber vielleicht erklären Sie es noch mal ein bisschen, damit man das einordnen kann.
Genau, der Body Mass Index ist erstmal eine rechnerische Größe. Nicht jeder, der 100 Kilo wiegt, hat ein Problem mit seinem Gewicht. Ich selbst zum Beispiel bin 1,96 Meter groß und ich wiege knapp unter 100 Kilo und damit habe ich bei meiner Größe einen fast normalen oder ich habe einen normalen Body Mass Index. Wenn eine Person von 1,70 Meter Größe 100 Kilo wiegt, ist das natürlich eine ganz andere Dimension. Das ist eine Person, die rein rechnerisch einen Body Mass Index wahrscheinlich um die 40, also ein schweres Übergewicht aufweist. Letztendlich setzt man also Körpergröße und Gewicht in Bezug zueinander. Da gibt es eine Formel. Man nimmt das Gewicht und teilt es durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Das können Sie aber auch alles nachlesen im Internet. Da kommt ein Wert heraus. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, vor allem für die Body Mass Index Werte, die sich deutlich unter 30 bewegen. Der Body Mass Index ist eine Größe, die wurde vor Jahrzehnten von einem Versicherungsunternehmen erfunden. Und zwar hat man versucht, Leute zu klassifizieren, um zu schauen, Mensch, welcher Body Mass Index führt möglicherweise zu welchen Erkrankungen und welcher Patient hat ein höheres Risiko als andere. Also eigentlich eine mathematische Größe, die erstmal nichts Gesundheitliches ausdrückt. Wir wissen, oder der Body Mass Index sagt, oder so ist es festgelegt worden, dass bis zu einem BMI von 25 normales Gewicht besteht. Über einem BMI von 25 haben wir ein Übergewicht und ab einem Body Mass Index von 30 sprechen wir von krankhaftem Übergewicht oder der Adipositas. Und das wiederum ist dann eine Skala, die nach oben relativ offen ist. Also es gibt durchaus auch Menschen, die einen Body Mass Index von 40, 50 oder 60 und mehr haben.
Dann kann man das jetzt ein bisschen einordnen. Erzählen Sie noch ein bisschen über die junge Patientin bitte. Ich habe jetzt verstanden, die war noch keine 18 Jahre alt, ungewöhnlich für ihre Sprechstunde oder ihre Ambulanz, weil sie eher mit Erwachsenen zu tun haben. Sie ging am Rollator, es ging ihr nicht gut. Was hatte sie denn noch für Begleiterscheinungen?
Also ganz, ganz typische Begleiterscheinungen sind natürlich internistische Erkrankungen, die auftreten können. Diese Patientin zum Beispiel litt unter einem sogenannten PCO-Syndrom. Das heißt, durch das starke Übergewicht werden im Körper vermehrt Hormone freigesetzt. Unter anderem Hormone, die auch Hunger und Sättigung steuern. Das ist ein Kernelement der Erkrankung Adipositas. Aber was bei zum Beispiel auch bei jungen Frauen ein großes Problem darstellt, auch sexuelle Hormone. Ne? Und bei jungen Frauen zum Beispiel auch ein Überschuss an männlichen Sexualhormonen. Und das hatte bei dieser jungen Patientin tatsächlich Auswirkungen auf den weiblichen Zyklus. Sie hatte schon seit Jahren keine Regelblutung mehr.
Wie war die junge Patientin denn zu Ihnen gekommen? Sie sagten eben, es ist eher ungewöhnlich, dass Sie so junge Menschen bei sich in der Sprechstunde haben. Die Dame hat ja wahrscheinlich schon einen langen, langen Leidensweg hinter sich gebracht. Was hat sie Ihnen erzählt?
Genau, wie fast alle Patienten, die zu uns und in die Sprechstunde kommen, sind wir oft die letzte Anlaufstelle. Oft wird ja behauptet, dass die Patienten, die den Weg Richtung Operation gehen, den einfachen oder leichten Weg gehen. Es ist ja nicht so, dass diese Patientin mit einem Body Mass Index von jenseits der 60 irgendwann so vom Himmel gefallen ist, sondern dieser Body Mass Index hat sich entwickelt über viele, viele Jahre, in denen die chronische Erkrankung Adipositas bei ihr fortgeschritten ist. Und diese spezielle Patientin nun hatte bereits im Kindesalter ein deutlich erhöhtes Gewicht. Und die Eltern und auch die damals behandelnden Ärzte haben tatsächlich mit dieser Patientin alles richtig gemacht. Die haben versucht, möglichst frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und diese Patientin hat als junges Mädchen zum Beispiel an einem Programm teilgenommen. Das trägt einen ganz lustigen Namen, finde ich, Moby Dick. Das ist ein Gewichtsabnahmeprogramm für Kinder. Und das hat sie mitgemacht. Das streckt sich über mehrere Monate. Und das war zum Beispiel ein Teil ihrer abgelaufenen Therapie.
Wahrscheinlich hat sie ja auch Bewegungsangebote wahrgenommen oder bestimmte Ernährungsprogramme wahrgenommen, wenn Sie sagen, die Eltern und sie selber hat da versucht, alles richtig zu machen oder dagegen sozusagen vorzugehen oder anzugehen gegen die Adipositas.
Ganz genau. Teil dieser professionell begleiteten Programme ist, also oder diese professionell begleiteten oder aufgestellten Programme fußen immer auf verschiedenen therapeutischen Ansätzen. Ein Punkt ist natürlich eine Ernährungstherapie oder eine Ernährungsintervention. Die schaut, einmal gibt es bei den betroffenen Menschen oder jetzt, wenn es sich um ein Kind handelt, auch natürlich um die Familie als Ganzes, gibt es da irgendwelche groben Ernährungsfehler, die begangen werden? Klar, das muss man natürlich angehen. Jeder muss, wenn es um das Thema Gewichtsreduktion geht, natürlich wissen, dass Cola kein gutes Getränk ist oder dass man gewisse Arten von Kohlenhydraten anderen Kohlenhydraten gegenüber bevorzugt. Das ist Teil der Ernährungstherapie. Und der zweite wichtige Punkt oder die zweite wichtige Stütze oder Säule einer multimodalen, so nennen wir das, Adipositas-Behandlung ist natürlich das Bewegungs- oder Sportprogramm, um einfach den Energieverbrauch zu steigern. Und gerade dieses Programm Moby Dick, was bei dem jungen Mädchen damals durchgeführt wurde, umfasst genau diese Bestandteile. Das ist schon so ein sogenanntes multiprofessionell aufgestelltes Behandlungskonzept. Mhm.
Nun kann man ja sagen, alles richtig gemacht, Moby Dick irgendwie wahrgenommen, die Eltern waren mit einbezogen, es gab Aufklärung über die Ernährung und über Bewegung. Aber trotzdem saß die junge Frau ja bei Ihnen. Was ist da eingetreten oder was hat sie erlebt? Wir kennen ja das Stichwort Jojo-Effekt. Können Sie das ein bisschen erklären? Man macht eigentlich alles richtig und trotzdem tritt was anderes ein.
Genau. Und das ist quasi jetzt kommen wir so langsam zum Kernelement der Erkrankung Adipositas. Das ist komplex und kompliziert. Dementsprechend natürlich so im Volksmund nicht so bekannt. Und gerade dieses Unwissen über diese Erkrankung Adipositas und vieles von dem, was wir heute wissen, hat sich tatsächlich auch erst in den letzten 20 Jahren herausgestellt. Das alles führt dazu, dass diese Erkrankung weiterhin bei vielen Menschen, auch bei vielen Ärzten nicht verstanden ist und diese Patienten natürlich dementsprechend Vorurteilen ausgesetzt sind. Vorurteil Nummer eins: Die sind ja schließlich selber schuld. Wenn die doch endlich weniger essen und ein bisschen mehr Sport treiben würden, dann hätten die dieses Problem ja nicht. Und immer mit dem Vorwurf, na, schau mich doch an, gelingt mir doch auch. Mhm. So einfach ist es nicht. Wenn ich ein bisschen ausholen darf.
Bitte, unbedingt.
Okay, das kann lange dauern.
No, okay.
Das ist ja so die gängige Meinung adipösen Menschen gegenüber. Gehen wir einfach mal 2-3 Jahrzehnte zurück in die frühen 80er Jahre. Die etwas älteren Zuhörer, also die so in meinem Alter so um die 50 sind, die werden das, glaube ich, noch gut erinnern. Anfang der 80er Jahre hat man zum ersten Mal bemerkt in den westlichen Gesellschaften, dass es nicht einzelne Menschen gibt, die ein Übergewichtsproblem haben, sondern dass immer mehr Menschen starkes Übergewicht haben. Die USA waren wie so oft Vorreiter, auch bei dieser Welle an Übergewicht. Und damals war natürlich die gängige Meinung, naja, die Leute sollen einfach ein bisschen weniger essen und ein bisschen mehr Sport treiben. Sie erinnern sich vielleicht, Mitte der 80er Jahre kam eine Werbung auf. Gut gebaute junge Männer oder junge Frauen hangelten sich an glitzernden Hochhausfassaden herab und wurden beäugt und hielten eine Dose in der Hand. Cola Light.
Wusste ich nicht mehr, aber ja, kann ich mir vorstellen.
Und oder es kamen die ersten fett- und zuckerfreien Produkte auf den Markt. Ne? Kernaussage dahinter, wenn du es schaffst, mit deiner Ernährung möglichst kalorienfrei zu arbeiten, gleichzeitig Sport treibst. Jane Fonda hat ihre ersten Aerobic-Videos auf den Markt gebracht. Das waren so die ersten Auswüchse des Gedankens, wir müssen jetzt die Leute irgendwie schlanker machen. Die halben USA haben sich, glaube ich, auf Leitprodukte und ins Fitnessstudio gestürzt. Wenn man 30 Jahre in die Zukunft schaut, wissen wir, dass die USA trotz dieser Maßnahmen eine der höchsten Adipositas-Raten in der westlichen Welt haben. Das Konzept, das Problem an den einzelnen Menschen zurückzuspielen, ihm oder ihr die Schuld zu geben, du musst dich einfach nur zusammenreißen, das ist so gründlich gegen die Wand gefahren, dass es nicht zum Nachahmen geeignet ist.
Wenn man jetzt verstanden hat, dass sozusagen Diätprodukte essen, ein bisschen mehr Sport machen, nicht funktioniert oder dass das kein gutes Eingreifen in den Regelkreislauf ist. Was macht denn dann diese Krankheit Adipositas aus? Was passiert da im Körper?
Vieles davon haben wir tatsächlich erst in den letzten 2 Jahrzehnten verstanden. Unter anderem haben wir verstanden, dass Adipositas bei den allermeisten Betroffenen nicht auf einer Willensschwäche beruht, sondern auf einem unglücklichen Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Und ein Grundfaktor dieser Erkrankung Adipositas ist die genetische Veranlagung. Man muss sich immer vor Augen halten, dass die Welt, in der wir heute leben, in der Nahrung im Überfluss vorhanden ist und eine Welt, in der wir auch unsere tägliche Arbeit und unsere Freizeit deutlich bequemer verbringen als noch vor 2 oder 3 Generationen. Das ist nicht die Welt, in der unsere Vorfahren gelebt haben, bis vor 3 Generationen. Bis vor 3 Generationen war es eher so, dass auch Menschen in jedem Jahr, in jedem Winter quasi ums Überleben kämpfen mussten, wenn nicht genug Lebensmittel vorhanden waren. Und so funktionieren wir. So ist unser genetischer Bauplan über unzählige Generationen entstanden. Wir sind Überlebenskämpfer im Mangel. Jetzt leben wir, Gott sei Dank, in einer Welt des Überflusses, auch in einer Welt, in der Nahrungsmittel permanent verfügbar sind. Und diese permanente Verfügbarkeit, der Überfluss, trifft auf Menschen, die eigentlich für den Mangel gemacht sind. Und das generell führt dazu, dass wir alle eher eine Neigung Richtung höheres Gewicht haben. Nur wenn man sich das über die vergangenen Jahrzehnte anschaut, sich Gewichtstabellen anschaut, in den 1960er Jahren war der Durchschnitts-BMI der Bevölkerung ein anderer als in den 1980er Jahren und der war deutlich niedriger als zur heutigen Zeit. Und das ist weltweit in allen westlichen, also gut entwickelten Gesellschaften mit verfügbarer Nahrung so vorhanden. Ja. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass immer mehr Menschen einen Body Mass Index oder ein Gewicht entwickeln, was möglicherweise krankhaft ist und dann vielleicht sogar Folgeerkrankungen mit sich bringt oder vielleicht auch einfach nur aus kosmetischer Sicht so nicht gewünscht ist. Und das wiederum führt dazu, dass diese Menschen natürlich versuchen, Gewicht zu reduzieren. Die machen also eine Diät. Wenn man jetzt mal Diät etwas anders übersetzt, das Kernelement der Diät ist ja, ich verzichte auf einen Großteil der Kalorien. Ich mache eine FDH-Diät, das heißt ja per se, ich verzichte mal einfach auf die Hälfte des Essens. Manche Leute machen sogar eine Null-Diät. Übersetzt heißt das für unseren Körper, wir gehen einfach mal 3000 Jahre zurück, da hieß das nicht Diät, da hieß das Hungersnot. Ja. Und da hat der Körper ums Überleben gekämpft. Und diesen Überlebenskampf haben die gewonnen, die perfekt an diesen Überlebenskampf angepasst waren von ihrer Genetik. Wir sind also dafür gemacht. Und das ist die Reaktion in unserem Körper, die abläuft, wenn wir auf Nahrung bewusst verzichten. Unser Körper versucht einfach, das zu überstehen, zu überleben. Und da gibt es so ganz pauschal 2 Mechanismen, die ablaufen, die dann aber im Hintergrund extrem kompliziert sind. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Aber ein Mechanismus davon ist, und das kennt jeder, der mal eine Diät gemacht hat, der Körper setzt Mechanismen in Gang. Das läuft über Hormone, über Botenstoffe und so weiter, die dem Gehirn signalisieren, ich habe Hunger. Und zwar auf das, was mir am schnellsten Energie bringt. Auf Fett, auf Zucker und dann am besten auch noch ein bisschen Salz dabei. Das kann jeder, der mal eine Diät gemacht hat, glaube ich, nachvollziehen. Das ist die eine Seite. Ne? Wir kriegen Heißhunger. Der Körper möchte dieses Defizit möglichst schnell und gut und hochkalorisch ausgleichen. Und auf der anderen Seite macht der Körper natürlich genau das, was wir auch machen, wenn wir am Ende des Monats merken, dass das Geld knapp wird oder wenn wir auf der Autobahn merken, dass der Tank des Autos bedrohlich leer ist. Wir versuchen natürlich zu sparen. Wir versuchen Geld zu sparen oder Sprit zu sparen. Und das macht unser Körper auch. Der fährt einfach einen Gang runter, der Stoffwechsel verlangsamt sich und mit jedem Tag der Diät verbraucht dieser menschliche Körper weniger Energie. Der geht so ein bisschen in den Ruhezustand. Und das ist natürlich fatal. Wenn ich immer weniger verbrauche, müsste ich theoretisch immer weiter oder immer stärker hungern, um überhaupt noch Gewicht zu verlieren. Mhm. Und das ist irgendwann nicht mehr durchführbar.
Und so entsteht dann auch der sogenannte Jojo-Effekt. Dann ist der Körper in so einem Sparmodus. Und wenn man dann sagt, naja, jetzt habe ich es ja 3 Wochen durchgehalten oder 6 Wochen, jetzt kann ich ja wieder normal essen, dann kommt mehr, als er bräuchte, on top dazu oder wieder in meinen Körper. Und dann geht es eine Treppenstufe Stufe höher und dann wiege ich dann doch wieder 5 Kilo mehr als vielleicht vorher, als ich angefangen habe. Muss man sich das so vorstellen?
Sie haben es fast mit meiner Wortwahl ausgedrückt. Genauso hätte ich es auch formuliert. Ganz genau. Das gehen wir einfach mal, oder suchen wir uns mal eine exemplarische junge Patientin aus. 15 Jahre alt, in der Pubertät, Body Mass Index von 26. Kerngesund, Sportlerin, eigentlich überhaupt keinen Handlungsbedarf. Sie ist auf der Bandbreite des Body Mass Index einfach ein bisschen höher als der Durchschnitt. Und vor allem höher als der sozial erwünschte Durchschnitt. Das ist ein ganz großes Problem heutzutage. Mhm. Vor 200 Jahren hätte niemand sich über einen Body Mass Index von 26 beschwert. Das war ein absolutes Statussymbol damals, weil das hieß, man konnte sich was leisten. Heute andere Zeit, andere Welt, andere Wahrnehmung auf Social Media und wo auch immer. Body Mass Index von 26 ist mit 15 Jahren sozial nicht akzeptiert. Und dieses junge Mädchen versucht natürlich, das Gewicht zu reduzieren, macht ihre erste Diät, macht die FDH-Diät, das hat sie in irgendeiner Zeitschrift gelesen und das wird jetzt oder auf Social Media von einer Influencerin gesagt bekommen und das wird umgesetzt. Das macht man dann über 6 Wochen. Die junge Frau oder das junge Mädchen hat 5 Kilo abgenommen, passend zum Sommer, zur Strandsaison und dann hat sie ja ihr Ziel erreicht. Nur diese 6 Kilo Gewichtsreduktion. Das ist ja genau das, was sie wollte. Das klappt beim ersten Mal, bei der ersten Diät fast immer. Es geht ja auch um gar nicht so viel. Es geht ja nur um 6 Kilo. Und dann möchte dieses junge Mädchen natürlich, wenn die Diät zu Ende ist, wieder so leben wie vorher. Dann isst sie in etwa die Menge, die sie vor der Diät gegessen hat, gar nicht zu viel. Auch nicht mehr als die schlanken Freundinnen essen. Das ist ja das Fatale. Sie hat einfach einen anderen Stoffwechsel immer schon gehabt. Aber dieses normale Essen trifft dann auf einen Stoffwechsel, der im Sparmodus ist. Sie verbraucht nicht mehr 1500 Kilokalorien wie vor der Diät, sondern nur noch 1000 Kilokalorien. Und dann kann nur eines passieren, rein physikalisch, die Gewichtszunahme ist vorprogrammiert. Und 3 Monate oder 6 Monate später wiegt sie halt nicht 6 Kilo weniger, sondern 5 Kilo mehr als vor der Diät.
Ist, wenn wir jetzt mal zu Ihrer jungen Patientin zurückkommen, wir haben jetzt einen großen Ausflug gemacht in die Adipositas an sich und die hormonellen Zusammenhänge und den Jojo-Effekt. Das ist ja dann bei Ihrer jungen Patientin Stück für Stück für Stück vermutlich auch eingetreten. Man hat versucht, sozusagen was zu ändern. Sie hat ein bestimmtes Programm durchlaufen, hat sich da irgendwie sehr gekümmert mit den Eltern und saß nun vor Ihnen und Sie sagten, glaube ich, es war ungefähr ein Body Mass Index von 60.
Genau. Genau.
Also Schritt für Schritt die Treppe irgendwie eine Stufe mehr dazugekommen. Können Sie ein bisschen nochmal auf diese junge Patientin eingehen, dass wir uns das besser vorstellen können, bis man zum Chirurgen geht und sagt, ihr seid hier meine letzte Anlaufstelle. Muss viel passieren, das haben wir jetzt so ein bisschen rekonstruiert, aber ja, wie war das? Also eine junge Frau, noch keine 18 und die sagt, ich bin jetzt hier bei Ihnen, jetzt helfen Sie mir mal, was können wir machen?
Genau, also das ist schon bei jungen Menschen und vor allem das Ganze spielte sich ja vor 7 oder 8 Jahren ab. Da war auch die Adipositaschirurgie gerade bei jüngeren Menschen noch nicht so mutig, wie sie es heute ist. Also damals war es bei jüngeren Menschen normal, dass man nicht unbedingt Hilfe in einer Adipositaschirurgischen Abteilung sucht. Generell ist es so, dass eine ganze Bandbreite von Patienten zu uns kommt. Man darf diese Operationen durchführen ab einem Body Mass Index von 35, wenn Folgeerkrankungen der Adipositas vorliegen, also zum Beispiel ein Diabetes oder ein Bluthochdruck oder ein Schlafapnoe-Syndrom oder aber generell völlig unabhängig von Begleiterkrankungen ab einem Body Mass Index von 40. Das sind so die leitliniengerechten Einstiegskriterien. Aber auch da sehen wir natürlich eine große Bandbreite. Es gibt Patienten, die dem Thema selbst offen gegenüberstehen, die einfach für sich erkannt haben, Mensch, mit einem BMI von 35, ich habe jetzt 10 Diäten, 20 Diäten hinter mich gebracht. Ich bin nicht bei meinem erhofften BMI von 25 gelandet, sondern jetzt habe ich plötzlich einen von 35. Warum bitteschön soll ich dieses Konzept, was mich immer schwerer gemacht hat, nochmal weiterführen. Ich brauche jetzt Hilfe, damit ich nicht beim BMI von 50 oder 60 lande. Das sind Patienten, die möglicherweise aufgeschlossene Hausärzte oder Diabetologen haben, einen aufgeschlossenen Bekanntenkreis oder auch selbst einfach das Heft in die Hand nehmen und sich kümmern und frühzeitig Hilfe suchen. Das ist aber nicht der Normalfall. In Deutschland ist es tatsächlich so, das ist anders als in anderen europäischen Ländern. In Deutschland operieren wir relativ spät, im Durchschnitt bei einem Body-Mass-Index von fast 50. In unserer Klinik ist der Body-Mass-Index zur OP bei 48. Das heißt, wir sehen Leute, die eine Erkrankung haben, die weit fortgeschritten ist. Und wir fragen uns auch, Mensch, warum ist das so? Warum schicken denn die Hausärzte die Patienten nicht viel früher zu uns? Wir wissen doch, wie diese Erkrankung fortschreitet. Wir wissen, dass es eine chronisch fortschreitende oder wie wir Mediziner sagen, eine chronisch progrediente und schwerwiegende Erkrankung ist. Vieles hat damit zu tun, dass einmal auch bei Behandlern, aber auch beim sozialen Umfeld der Patienten einfach Vorurteile im Raum stehen. Wir hatten das ganz zu Anfang schon. Warum kann die nicht einfach ein bisschen weniger essen und ein bisschen mehr Sport treiben? Wenn das die generelle Meinung zu diesem Krankheitsbild Adipositas ist, dann kriegt man keine Hilfe, weil man das Krankheitsbild einfach nicht kennt. Das Fatale ist, wenn Patienten über 10 oder 20 Jahre, so lang geht der Leidensweg ja häufig, genau dieser Aussage immer und immer wieder gehört haben und auch von medizinischen Profis gehört haben, dann glaubt man das irgendwann selbst. Man sucht die Schuld bei sich und dann kommt man oft gar nicht auf die Idee, dass man ein geeigneter Kandidat für so eine Operation sein könnte. Und das führt dazu, dass dann nochmal wieder 5 oder 10 Jahre vergehen, nochmal 10 Body-Mass-Index-Punkte, das Gewicht nach oben steigt, ehe man sich überhaupt Hilfe holt.
Das ist dann sozusagen eine Mischung aus Schuldgefühlen und Scham und mangelnder Aufklärung und mangelndem Wissen. Aber wie Sie sagen, ja nicht nur bei den Betroffenen selber, sondern auch bei Ärztinnen und Ärzten, die das vielleicht noch so sehen oder, ich weiß nicht, nicht besser wissen. Eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass Hausärzte und Hausärztinnen das ja schon inzwischen internalisiert haben, dass Adipositas als Krankheit gilt und nicht nur, ja, die reißt sich nicht richtig zusammen oder der müsste mal das und das machen.
Das hat sich tatsächlich deutlich gebessert in den vergangenen 15 bis 20 Jahren. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir seit 2012 diese Spezialabteilung für Adipositas-Chirurgie aufgebaut haben. Ich seitdem auch schwerpunktmäßig mich mit diesem Thema beschäftige. Und damals war es tatsächlich so, dass ein Großteil der Patienten gegen den Willen ihrer Hausärzte oder Hausärztinnen zu uns in die Klinik gegangen ist. Wir haben ganz offen zu den Leuten gesagt, Mensch, wenn du das machst, dann betreue ich dich nicht länger.
Weil man wählt den vermeintlich leichten Weg oder warum?
Genau, das war zum Beispiel eine Aussage oder ich kenne mich mit dem Thema nicht aus und ich möchte dich auch danach nicht betreuen, dann kannst du dir einen neuen Hausarzt oder eine neue Hausärztin suchen. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Damals steckte die Adipositas-Chirurgie in Deutschland nicht in den Kinderschuhen, aber von den Fallzahlen her waren wir in Europa absolutes Schlusslicht. Und es war einfach so in der breiten Fläche nicht die Erfahrung da. Da waren halt einfach Berührungsängste, was ja völlig normal ist, aber na gut, man kann sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigen. Das hat sich heute tatsächlich deutlich gebessert und vor allem Diabetologen, auch Orthopäden, auch natürlich zunehmend Hausärzte haben erkannt, dass wir halt keine Schönheitschirurgie mit den Patienten betreiben, sondern dass wenn diese Art der Operation in professionelle Hände gelegt wird und mit einer guten Nachbetreuung verknüpft ist, dass wir diesen Menschen wirklich helfen, gesundheitlich helfen, sozial helfen, überhaupt helfen, wieder ja quasi Fuß zu fassen im Leben. Mhm. Und da ist ja unsere Patientin aus dem Beispiel auch ein fantastischer Fall. Das war eine junge Frau. Wir hatten es ja vorhin gesagt, mobil am Rollator, Regelblutung war ausgeblieben, die hatte Luftnot bei jedem Schritt, was völlig normal ist, wenn man einen Body Mass Index über 60 hat. Und das sind erstmal so diese medizinischen Fakten. Aber was heißt das für einen jungen Menschen, der eigentlich in den Startlöchern steht? Das ist eine junge Frau, die wahrscheinlich gerne eine Familie gründen möchte. Die möchte einen Freund haben oder eine Freundin. Ist mit einem BMI von 60 jetzt auch nicht so einfach, sicher nicht so einfach. Und vor allem möchte die ja wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen. Die brauchen einen Job, die brauchen eine Ausbildung und das hatte die alles nicht. Wer stellt ein junges Mädchen mit einem BMI von 60 oder 65 ein, die am Rollator mobil ist? Niemand.
Erzählen Sie doch mal gerne, jetzt haben wir ja sozusagen viel drumherum nochmal so analysiert, damit man besser versteht, was ist Adipositas und wie kommt es eigentlich so weit. Erzählen Sie doch mal, wie Sie jetzt mit dieser jungen Frau weiter vorgegangen sind. Die war ja noch keine 18.
Genau, das war für unsere Abteilung tatsächlich ein Sonderfall und wir sind halt chirurgisch so aufgestellt, dass wir rein rechtlich ab einem Alter von 18 Jahren operieren dürfen. Ansonsten müssen halt Kinderchirurgen mit im Boot sein oder bestenfalls natürlich auch Psychologen, Psychiater oder Psychosomatiker, die auf Jugendliche geschult sind. Wir haben uns für folgendes Konzept entschieden, dass wir diese Patientin an die Hand nehmen, anbinden an unsere Kooperationsstrukturen, und diese Patientin wurde an professionelle Ernährungstherapeuten vermittelt, die sich der Dame angenommen haben und die wirklich leitliniengerecht professionell mit einer guten Ernährungsschulung vorbereitet haben. Parallel dazu hat sie so gut es ging versucht, Sport zu treiben. Auch das ist immer, dass das nochmal so als kleine Info am Rande, ne, jemanden mit einem BMI von 60 zu sagen, mach doch mal ein bisschen mehr Sport, dann wirst du schon abnehmen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Diese junge Frau bei ihrer 1,45 Größe und einem Gewicht von 140 Kilo, ne, die hatte 90 Kilo Übergewicht. Das kann sich jetzt jeder vorstellen, ne? 90 Kilo Übergewicht, das sind 9 Wasserpakete, die dieses junge Mädel von morgens bis abends zusätzlich mit sich herumgeschleppt hat. Das kann ja jeder mal im Alltag ausprobieren, der dieses Vorurteil gerne weiter
lässt es sich leicht sagen, mach mal ein bisschen mehr Sport. Genau. Ja, wie soll das funktionieren?
Genau, steigen Sie damit mal 3 Etagen die Treppe hoch. Das wird keiner machen. Mhm. Und das macht natürlich auch diese junge Frau nicht. Die hat also, so wie sie es konnte, an einem Sportprogramm teilgenommen. Das haben wir dann fortgeführt, bis sie das 18. Lebensjahr überschritten hatte. Wir haben natürlich nebenbei eine Umfelddiagnostik gemacht. Wir haben einmal sie psychologisch vorgestellt, um zu schauen, ob es da irgendwelche psychologischen oder psychiatrischen Erkrankungen gibt, die Übergewicht auch mit begünstigen. Das war bei der jungen Frau nicht der Fall. Und wir haben natürlich geschaut, ob es andere Stoffwechselerkrankungen gibt, die hochgradige Adipositas auslösen können. Das, was jeden betreffen kann, sind Störungen der Schilddrüse, also eine Schilddrüsenunterfunktion. Oder wenn verschiedene Erkrankungen zum Beispiel zu einem Überschuss an Cortison führen. Das war bei der jungen Dame nicht der Fall. Und wir haben natürlich auch geschaut, weil das Übergewicht sehr früh, also schon im Kindesalter anfing, ob es bestimmte genetische Defekte gibt, die Übergewicht auslösen. Auch das war bei der jungen Dame nicht der Fall. Das heißt, als sie das 18. Lebensjahr erreicht hatte, durch die konservative Therapie nicht abgenommen hat, bestand eine ganz klare Indikation, eine Adipositas-Operation durchzuführen.
Und was haben Sie da genau gemacht?
Genau, wir haben zum damaligen Zeitpunkt als rein statistisch gesehen erfolgreichste Operationsmethode eine sogenannte Magen-Bypass-Operation durchgeführt. Das ist so ein Kombinationseingriff, in dessen Rahmen wir zum einen den Magen verkleinern. Ne, man muss sich das so vorstellen, dass der normale Magen durchaus ein Fassungsvolumen von so 1 bis 1,5 Litern hat. Und der wird im Rahmen der Operation verkleinert auf die Größe eines in etwa halben Joghurtbechers, also 150 bis 100 Milliliter in etwa. Das ist ein Part der Operation und das führt, so war die Vorstellung damals, zuerst einmal dazu, dass die Leute halt weniger essen können, weil der Magen ja sehr klein ist. Ne? Punkt Nummer 2 der Operation, der Dünndarm wird umgeleitet, und zwar so umgeleitet, dass ein Teil der Speisen, oder dass nicht nur ein Teil, dass ein Teil des Dünndarmes nicht mehr von Speisen durchflossen wird. Und ein anderer Teil des Dünndarmes wird nur von Verdauungssäften durchflossen. Und wir sorgen quasi bei diesem Eingriff dafür, dass Speisen und Verdauungssäfte erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt zueinander finden. Und das letztendlich beide Effekte, so ist eine Vorstellung der Wirkweise, führt halt dazu, dass wenig gegessen wird. Und das bisschen, was gegessen wird, wird schlechter verdaut. Damit kommen halt einfach weniger Kalorien an.
Wie lange dauert so ein Eingriff?
Ganz unterschiedlich, in geübter Hand. Wenn Patienten noch nicht voroperiert sind und auch nicht zu hoch mit dem Body-Mass-Index sind, dann kann es so zwischen 50 bis 90 Minuten, das ist so eine durchschnittliche Operationszeit für den Magen-Bypass.
Das ist ja ganz schön schnell.
In geübter Hand.
Okay, und wie ging es mit der jungen Frau weiter nach diesem Eingriff? Dann ist man auf Station, man kommt wieder so auf die Beine nach und nach, gibt ja auch eine große Narbe und tut wahrscheinlich erstmal weh, und dann isst man immer teelöffelweise. Oder
genau.
Wie?
Also große Narbe, Gott sei Dank nicht, weil das ist auch etwas, diese Art der Chirurgie hat sich tatsächlich in den letzten 30 Jahren deutlich weiterentwickelt, weil mit dem Aufkommen der sogenannten Schlüssellochchirurgie, also der laparoskopischen Chirurgie, dass wir nicht durch einen großen, sondern durch mehrere sehr kleine Schnitte operieren, das hat das Risiko dieser Operation gerade bei den schwer übergewichtigen Menschen deutlich gesenkt. Und erst das hat dazu geführt, dass man diese OP auch wirklich einer großen Anzahl an Menschen anbieten kann. Also es ist eine minimalinvasive Operation mit 5 bis 6 kleinen Schnitten. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die Patienten nach der Operation deutlich geringeres Schmerzniveau haben als zum Beispiel nach einer offenen Bauch-OP. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass wir viel mutiger mit der Mobilisierung, also mit dem ersten Aufstehen starten können. Und das Konzept in unserer Abteilung läuft so ab, dass die Patienten am Tag der Operation zum ersten Mal trinken dürfen in kleinen Schlucken. Man muss am Tag der Operation zum ersten Mal das Bett verlassen, also aufstehen, den Gang zur Toilette möglichst alleine bewältigen. Und da sind die Schwestern auf der Station tatsächlich angehalten, den Patienten auch so ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen, damit das funktioniert, weil das trägt natürlich zur viel schnelleren Genesung bei.
Und wie läuft das mit dem Essen dann?
Genau, mit dem Essen. Das ist natürlich nach einer Magenoperation, ne, der Magen mag das nicht, was wir da machen. Nur das tut weh und man ist natürlich auch anfangs ein bisschen von Übelkeit geplagt und das alles trägt dazu bei, dass man anfangs natürlich auch gar nicht essen möchte. Aber man darf am Tag nach der Operation mit ganz weicher Kost, mit Joghurt und Quark starten, aber teelöffelweise in ganz kleinen Mengen. Mhm. Wenn das gut vertragen wird und gut durch den kleinen Magen hindurchrutscht, dann dürfen die Patienten aber auch relativ rasch mit pürierter Nahrung anfangen, also zum Beispiel Kartoffelpüree oder püriertes Gemüse oder Rührei zu sich nehmen. Und das fängt eigentlich schon am 2. oder 3. Tag nach der Operation an.
Und essen die Patientinnen und Patienten dann statt, ich sage jetzt mal klassischerweise, 3-mal am Tag 6-mal oder 10-mal, weil es ja nur so ganz kleine Portionen sind?
Also in der Anfangszeit ist es so, dass man doch eher häufiger sehr kleine Mahlzeiten zu sich nimmt. Auch beim Trinken ist es natürlich so, dass dieser kleine Magen anfangs nur kleine Trinkmengen zulässt. Und Flüssigkeit und Nahrung sind natürlich direkt nach der OP was ganz anderes. Bei der Flüssigkeit, da wissen wir, benötigen wir eine gewisse Menge, die wir jeden Tag zuführen müssen. Das sind ja so diese circa 1,5 bis 2 Liter. Und das geht nur, wenn die Patienten permanent kleine Schlucke trinken. Bei der Nahrungszufuhr ist es ja ein bisschen anders. Da wollen wir ja, dass diese Menschen in den Monaten oder in den Jahren nach der OP deutlich weniger essen, weil wir wollen ja, dass der Körper an die Reserven herangeht und das überschüssige Fettgewebe abbaut. Und von daher ist es erstmal nicht so wichtig, also es ist überhaupt nicht wichtig, eine bestimmte Kalorienmenge zu essen. Die darf verschwindend gering sein. Und deswegen sind ein paar klitzekleine Mahlzeiten pro Tag gar nicht so schlecht. Aber es gibt einen Nahrungsbestandteil, der für unsere Patienten wichtig ist. Das ist das Eiweiß. Und das sollten doch die operierten Patienten relativ rasch versuchen, in einer ausreichenden Menge zu sich zu nehmen. Und das führt dann dazu, dass man in der Anfangszeit schon viele kleine Mahlzeiten pro Tag zu sich nimmt.
Wie ging es denn mit der jungen Patientin weiter? Sie haben sie ja noch längere Zeit betreut. Wie war der Erfolg oder ja? Was hat sie erlebt?
Ja, also der Erfolg war sehr gut und das ist tatsächlich in der Adipositaschirurgie so, dass es mit dem Eingriff alleine nicht getan ist. Ne? Danach fängt quasi ein komplett neues Leben für die Menschen an. Wir hatten das Thema ja gerade, das Essen muss neu erlernt werden. Man muss den Fokus auf ganz andere Dinge legen, wie zum Beispiel gesteigerte Eiweiß- oder ausreichende Eiweißzufuhr. Und dafür ist es halt wichtig, dass die Patienten über viele, viele Jahre hinweg Kontakt zur operierenden Klinik oder zu anderen Experten in der Adipositaschirurgie suchen. So haben wir es auch mit der jungen Dame gemacht. Die ist regelmäßig zu uns in die Sprechstunde gekommen und sie hat dann auch tatsächlich, so wie wir es erwartet haben, sehr gut abgenommen. Nach 2 Jahren in etwa wog sie tatsächlich 45 Kilo weniger, also hatte ein Gewicht von so circa 100 Kilo erreicht. War längst frei mobil, also ohne Rollator, also war einfach wieder im Leben angekommen, konnte sich bewegen und hatte auch wieder Freude am Leben. Und ich erinnere mich noch sehr gut dran, deswegen habe ich diesen Fall auch, als sie an mich herangetreten sind, ausgesucht, weil das war so ein tolles Gespräch, so circa 2 Jahre nach der Operation. Sie hatte nämlich zum ersten Mal ihren Freund dabei. Das war ein ganz neues Erlebnis für dieses junge Mädel. Und sie erzählte wirklich freudestrahlend, dass sie einen Ausbildungsplatz gefunden hatte. Und das, da denkt man so, wow, cool, das, wir haben genau das Richtige mit dieser jungen Frau gemacht. Mhm. Und das war einfach toll. Und das ist halt das, was wir bei unseren Patienten immer wieder erleben, dass diese Erkrankung Adipositas sich halt auf so vielen Ebenen abspielt. Nicht nur im Medizinischen. Da geht es halt nicht nur um das Gewicht und um den Bluthochdruck und den Diabetes, sondern es geht einfach um Teilhabe. Einfach um wieder Fuß zu fassen im Leben, dabei zu sein. Und was hat bei diesem jungen Mädchen einfach geklappt? Die hatte zum ersten Mal in ihrem Leben, hatte die eine Perspektive. Mhm. Nur die sah, dass sie selbst auf wirtschaftlich eigenen Füßen stehen kann, dass es privat läuft und das war einfach toll zu sehen.
Toll. Und die Nebenerkrankungen, die sie hatte, wie Sie sagten, sie hat Atembeschwerden oder Asthma gehabt und die Regel war auch ausgeblieben. Hat sich das auch gebessert?
Das hat sich tatsächlich deutlich gebessert. Das schauen wir nochmal ein Jahr weiter in die mhm. Zukunft und das hat das eigentlich unsere Freude perfekt gemacht. Ein Jahr später kam sie mit ihrem ersten Nachwuchs zu uns in die Nachsorgesprechstunde. Sie war zwischenzeitlich schwanger geworden und hat ein gesundes Mädchen auf die Welt gebracht.
Das ist wahrscheinlich für so einen Adipositas-Chirurgen ein happy, happy, happy end, oder? Wenn da
total.
Noch ein Baby in der Sprechstunde auch mit auftaucht.
Ja, total. Und vor allem, wenn man weiß, dass dieser Wunsch über, gut, bei der jungen Frau hat der Wunsch jetzt nicht seit vielen Jahren bestanden, aber es war schon auch ein Lebenswunsch. Das macht einfach Spaß, wenn diese Menschen plötzlich merken, dass diese chronische Erkrankung, gegen die man viele Jahre oder Jahrzehnte angekämpft hat, sich plötzlich in Richtung Besserung drehen lässt. Und Sie hatten ja ganz zu Anfang mal gefragt, warum ich denn diese Spezialisierung eingeschlagen habe und ob mir das nicht zu langweilig wird. Und das sind tatsächlich so die Situationen, wo ich denke, nee, das ist eine sehr schöne Kombination aus anspruchsvoller Chirurgie. Das sind ja wirklich Eingriffe an Hochrisikopatienten. Man muss hochkonzentriert bei der Sache sein. Man kann diesen Eingriff trainieren, man kann ihn immer sicherer machen. Das macht einfach Spaß. Und dann diese Kombination mit ja eigentlich hausärztlicher Tätigkeit, dass wir die Menschen über Jahre oder Jahrzehnte teilweise in der Sprechstunde sehen. Das ist toll, das hat man in der Chirurgie sonst so nicht.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.